aufschlagen, noch einmal auf die Worte des Herrn Jesus an die Jünger schauen im Garten Gethsemane. Das ist in Lukas 22, ab Vers 39. Und er ging hinaus und begab sich nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch seine Jünger. Und als er an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen: Betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und er riss sich von ihnen los, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete. Und sprach: Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger. Sein Schweiß aber wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und als er vom Gebet aufstand und zu seinen Jüngern kam, fand er sie schlafend vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Nun, Paulus schreibt uns im Korintherbrief: Gott versucht uns nicht über unser Vermögen, sondern er schafft mit der Versuchung den Ausgang, dass wir es ertragen können. Jakobus schreibt uns im Jakobus 1, also im ersten Kapitel vom Jakobusbrief, dass uns keine Versuchung ergriffen hat als eine menschliche. Und niemand soll sagen, er werde von Gott versucht, sondern wir werden von unseren Lüsten fortgetrieben und weggezogen. Wenn wir jetzt einfach den Kontext anschauen, wir haben ja letztes Mal schon mal hier hineingesehen in diese Versuchung und wir sehen in besonderer Weise, dass dies hier zweimal wiederholt wird. Ja, Jesus ermahnt hier in einer Nacht eines furchtbaren Kampfes, eines Ringens, was Lukas als Arzt hier als Todeskampf bezeichnet. Und in diesem eigenen Todeskampf gibt er seinen Jüngern eine Ermahnung doppelt wiederholt und er zeigt damit die Bedeutung oder die Tragweite dieser Ermahnung. Er ringt mit dem Tod und er hat etwas, was so wichtig ist, dass es wiederholt. Und das Wichtige ist: Steht auf, betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Er lehrt sie, nicht zu beten, damit sie nicht in Versuchung kommen. Genau, zu beten. Wenn wir jetzt mal ganz kurz nur mal eine Seite anschauen, nämlich den Petrus hier, dann sehen wir, dass der Petrus dass Jesus zum Petrus in Vers 31 und 32 etwas Wichtiges gesagt hat. Gesagt: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Nun, Jesus sagt, dass er für Petrus gebetet hat, dass sein Glaube nicht aufhöre. Wir merken also, allein an dieser Aussage, wie existenziell die Versuchung für Petrus war in der Situation. Also der Herr Jesus in seiner Rede oder in seiner Weisung für Petrus oder in der Mitteilung für Petrus hier zeigt ihm, dass er hier seinen Glauben verloren hätte, wenn nicht er, der Meister, für ihn gebetet hätte. So sehr war Petrus geistlich in Gefahr. Und die Gefahr war noch größer, weil Petrus das nicht mal glaubte. Wir wissen es von dem, was er vorher sagte und nachher. Und wir könnten sagen, die Gefahr ist oft noch dadurch größer, dass wir dem Herrn nicht glauben, beziehungsweise nicht merken, wie furchtbar die Situation ist, in der wir oft sind und welche Versuchung wir sind. Wir sehen dann die einfache Versuchung, als die Soldaten kommen, dass er das natürliche Schwert nimmt und meint, Jesus mit eigener Kraft helfen zu können. Leider geht das genau, wie soll ich sagen, ist es sehr passend für die Situation von Petrus, Überheblichkeit oder eine Unterschätzung der Gefahr geht immer einher mit einer Überschätzung unserer eigenen Kraft. Dann kommt eben diese dreifache Verleugnung des Petrus und wir wissen, das war eine Versuchung, den Herrn zu bezeugen oder nicht zu bezeugen. Aber da wollen wir jetzt gar nicht stehen bleiben. Es scheint so, dass die Versuchung nach der Verleugnung, als er Jesus ihn angeblickt hat und der Hahn gekräht hat, noch größer war. Da war der Kampf noch schlimmer in Petrus, den Glauben aufzugeben, zu kapitulieren. Wir könnten sagen, bildlich gesprochen, auf dem Boden liegen zu bleiben, aufzugeben, weil er so miserabel versagt hat, oder umzukehren und Buße zu tun. Petrus weinte bitterlich. Und so könnten wir noch mehrere Stationen anschauen, sein Umgang, das nächste Treffen mit den anderen Jüngern, wäre wieder eine Situation, wie geht er damit um? Steht er zu seiner Schuld, bittet er um Vergebung, leugnet er sie, verharmlost er sie, was macht er damit? Auch das bringt Versuchung mit sich. Und spätestens zuletzt, wo der Herr Jesus kam, wo er die Fische hatte, wo sie angeln gingen oder wo der Jesus mit ihm geredet hat. All dieses sind Situationen, wo wir in ähnlichen Situationen sind, wo wir immer verschiedene Möglichkeiten haben, damit umzugehen. Zur Ehre des Herrn, zum Schutz, zur Verteidigung unseres Egos, zur Erneuerung und zur Buße, zur Rechtfertigung, Verharmlosung, zur Flucht. All diese Dinge sind immer wieder Herausforderungen, Versuchungen, die in unser Leben hineinkommen. Jesus zeigt uns hier, dass es etwas entscheidend, dass Gott uns ein entscheidendes Mittel gegeben hat, nämlich zu beten. Und heute habe ich gedacht, denk mir noch mal kurz darüber nach, was sind die Gründe oder was könnten Gründe sein, weswegen Petrus, aber dann auch wir, diese Ermahnung nicht zu ernst nehmen. Vielleicht denkt er mal selber kurz nach, was könnten Gründe sein? Zu beten, dass er nicht in Versuchung kommt. Weil er schlief ja, statt zu beten. Und das einfach zu übertragen, was sind die Dinge, die uns, wie soll ich sagen, was könnten die Gründe bei uns sein, dass wir diese Ermahnung, obwohl wir sie lesen, obwohl Gott sie offenbart hat, festgelegt hat in seinem Wort, dass wir diese Ermahnung nicht so ernst nehmen, wie wir sollten, obwohl sie in einer der finstersten Stunden des Meisters gegeben worden sind und wir an Petrus auch das Beispiel sehen, wie dringlich wir diese Ermahnung brauchen. Denn die Ernsthaftigkeit nicht, ja?
Ja, weil der Glaube theoretisch so fest in uns verankert ist, dass wir letzten Endes doch immer denken, dass uns Christi Kraft uneingeschränkt, ohne darum zu bitten, zur Verfügung steht.
Ja.
Weil wir im Alltag oft unsere eigene Kraft benutzen und das gar nicht merken, wenn keine Versuchung da ist.
Ja, ich werde es gleich noch mal ein bisschen einschränken, also nur diesen letzten Satz, wenn keine Versuchung da ist, wir merken vielleicht gar nicht mal, wie wir fallen. Ja, also als.
Also, überfällt das eine so, dass man gar nicht mal die Reaktion hat, die man haben wollte. Eigenschaft herauskommt und wir nicht vorherrschen mit Wachsam.
Genau, ja. Das war ein ganz ein Punkt, den wir letztes Mal schon erwähnt hatten. Vielleicht auch nur ganz kurz angerissen. Jesus zeigt hier, dass das Gebet nicht zu fallen als ein Gebet ist, das uns ausrichtet und bewahrt vor der Versuchung. Ja, es ist nicht etwas, was mir in der Versuchung, was hier in der Versuchung als Lösung gegeben wird, obwohl in der Versuchung das auch wichtig ist. Er selbst betet ja hier in der großen Versuchung, aber er zeigt hier, dass es Jesus, genau. Aber er zeigt hier, dass es besonders ein Mittel vor der Versuchung ist. Ja, die Zeit, sehe ich, läuft uns davon. Ich will einfach nur drei Dinge kurz ansprechen, die uns genau hier oft ein Grund sind, warum wir diese Ermahnung nicht so ernst nehmen. Das erste ist, wir sind zu stark in uns selbst. Wir glauben gar nicht, dass wir in Gefahr stehen. Wir glauben gar nicht, dass wir in der Gefahr stehen, vom Glauben abzufallen. So wie Petrus. Wir glauben gar nicht, wie groß die Gefahr ist für unser geistliches Leben in einer Welt des Krieges mit Feinden, die mächtiger sind als wir. Wir brauchen die Belehrung des Herrn, wie groß die Gefahr ist. Zweitens, wir glauben oft nicht, wie schwach wir sind. Wir glauben oft nicht, das hängt ja zusammen, ne, wie groß die Gefahr, aber wie schwach wir sind der Sünde gegenüber, wie schwach wir sind der Versuchung des Feindes gegenüber, wie schwach wir sind den Verlockungen der Welt gegenüber. Wir misstrauen nicht unserer Schwachheit, sondern wir halten uns, also wir glauben, wir sind sicher. Diese zwei Punkte gehören eigentlich so eng, sind eng, hängen eng miteinander wie zusammen wie bei Petrus. Aber es gibt einen nächsten wichtigeren Punkt, und der ist, wir sehen nicht, wie schlimm die Sünde ist. Wir könnten sagen, wir sehen nicht die Gefahr. Wir könnten sagen, wir sehen nicht unsere Schwachheit. Aber ein Punkt, der oft viel schlimmer ist, ist der, dass die Versuchung überhaupt für uns keine Versuchung ist und die Sünde für uns eine akzeptable Lösung ist und den Verlust der tiefen Gemeinschaft mit Gott für uns überhaupt keine Not mehr bereitet, uns keine Not mehr bereitet. Wir merken, die Versuchung, wir sehen nicht mehr die Folgen dieser, in der, welche Folgen es hat, in der Versuchung zu fallen. Wie schlimm Sünde uns bestiehlt, uns der Segnungen hier beraubt, unseren Kurs für die Ewigkeit bestimmt. Wie sehr er die Segnungen Gottes von uns fernhält, uns eine Sichtweise, unsere Sichtweise verdunkelt für das, worauf es ankommt. Wir sehen nicht, wie groß die Gefahr ist, abgestumpft zu sein gegenüber der Sünde und sie gar nicht mehr als schlimm zu empfinden. Für andere Menschen gesehen, für uns selbst, aber auch für andere Menschen gesehen, sehen wir nicht, wie furchtbar eine ewige Verdammnis ist und wie herrlich eine ewige Erlösung in der Gemeinschaft mit Gott. All das lässt uns auf die Versuchung blicken, wie jemand, der aussätzig ist, keine Schmerzen empfindet und sagt, was ist denn schon Feuer, tut ja gar nicht weh. Und das Dritte, ich habe das schon zusammengepackt, nämlich der Punkt, dass wir die Gemeinschaft, dass wir leichtfertig mit der Gemeinschaft des Herrn spielen. Es in Kauf nehmen, dass wir den Herrn betrüben, dass der Heilige Geist, betrübt wird, gedämpft wird, unterdrückt wird. Es macht uns nichts aus, ihn zu betrüben. Es macht uns nichts aus, ihn zu dämpfen. Wir kümmern uns nicht mal drum. Wir fragen nicht, wie denkt er darüber? was sagt er dazu? Genau, der letzte Punkt, den ich kurz sagen wollte, ist die Lösung dagegen. Aber wie kann ich dem entgegengehen? Was kann mir helfen, dieser Ermahnung Christi ernst zu nehmen? Nun, kurz gesagt, das, was ich vorher angesprochen habe, von der Bibel her zu betrachten und zu beten, Gott zu bitten, unsere Sinne wieder auszurichten, uns wieder empfindlich zu machen, uns wieder eine klare Sicht zu geben und die Gemeinschaft mit ihm wieder als so etwas Heiliges zu betrachten, dass es das Schrecklichste ist, was wir je verlieren könnten in unserem Alltag, in unserem Leben, in der Zeit, die wir auch hier auf der Erde sind. Und die zweite Hilfe, um es kurz zu sagen, ist, den Herrn Jesus anzuschauen in dieser Stunde der Versuchung und dann in dem Preis, den er geht, in seinen Leiden, in seinen Schmerzen, in seinem stellvertretenden Opfer. Und aus dem heraus zu erkennen, wie furchtbar die Sünde ist, wie schrecklich die ewige Verdammnis und wie groß die Segnungen, die er erworben hat, aber mit welch einem Preis er sie erworben hat. Und das sind große Hilfsmittel. Das Gebet ist ein Mittel, um diese Dinge wieder zu ordnen, um das Wort Gottes uns wieder ins Herz zu legen, um unsere Perspektive wieder klar werden zu lassen. Darum ist das Gebet eines der wirksamsten Mittel, uns vor der Versuchung zu bewahren. Amen.